7 Wochen werden wir uns intensiver mit dem Thema Evangelisation beschäftigen und für unsere Freunde beten. Und wir haben dann auch immer donnerstags abends haben wir so einen kleinen Kursabend. Und dort haben wir ein bisschen das, was letzte Woche dran war, was Stefan gepredigt hat, diese Evangelisationsstile, die haben wir noch mal ein bisschen intensiver betrachtet. Also es gibt ja verschiedene Stile, die Stefan letzte Woche genannt hat. Und jeder Mensch kann aufgrund seines Charakters, seinen Talenten, die er hat und auch seinen Gaben, die er von Gott geschenkt bekommen hat, kann man sich so einem Stil zuordnen. Und weil jeder Mensch auch in sich anders ist als andere, ist dieser Stil auch immer unterschiedlich auslebbar. Und da gab es dann diese 6 Stile, einmal der direkte beziehungsweise so ein konfrontativer Stil, die intellektuelle Art, jemanden zu begegnen, oder es gibt auch so zeugnishafte Typen, die einfach von ihren eigenen Erlebnissen reden. Dann gibt es den beziehungsorientierten Stil, die einladende Art gibt es auch noch und den dienenden Typ. Und damit das einmal plastisch vor Augen geführt wird, hatten wir uns da ein paar biblische Beispiele auch angeguckt. Zum Beispiel war Petrus exemplarisch für diesen direkten Stil, diesen konfrontativen Stil genannt worden. Bei seiner Pfingstpredigt hat er mit lauter Stimme laut das Evangelium von Jesus Christus gepredigt. Man könnte vielleicht auch zu diesem Stil ergänzen, nochmal Johannes den Täufer nennen. Er hat die Menschen direkt aufgefordert, umzukehren, Buße zu tun. Und als die Gelehrten kamen, hat er sie auch direkt angegriffen und gesagt, ja, was seid ihr eigentlich für Heuchler? So wie ihr lebt, das ist nicht, wie Gott es will. Als Beispiel für eine dienende Person gab es Tabitha aus Apostelgeschichte 9. Dort heißt es, dass sie viele gute Werke getan hat und dass sie reichlich Almosen gegeben hat. Und sie hat viele Kleider und Röcke selber hergestellt, um sie dann zu verschenken. So für den Dienenstil. Ich will jetzt auch nicht alle Stile hier ausfächern, aber damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie sowas aussehen kann. Und wer mehr wissen möchte, der kann natürlich die Kursteilnehmer auch fragen. Die haben sich das natürlich alles gemerkt und schön aufgeschrieben. Und nach dem Gottesdienst könnte sie mal ein bisschen durchlöchern. Bevor wir auf diese Stile gekommen sind, haben wir uns klar gemacht, warum man eigentlich das Evangelium weitergeben sollte. Ergebnis war, dass Gott Menschen liebt und er sie retten möchte. Und deswegen hat er uns eine Aufgabe anvertraut, damit das auch passiert. Wir haben diesen Auftrag, das Evangelium weiter zu verkünden. Und da ist so mal ganz wichtig, sich irgendwie klarzumachen, wie geschieht das eigentlich? Deswegen auch diese Stile. Gott nutzt also uns Christen, also unsere Eigenschaften, unsere Art, unsere Gaben, damit Menschen zu ihm kommen können. Er gebraucht also unsere Arme, unsere Beine, vielleicht Mund, vielleicht auch mal Augen, Nase, Ohren, all das, was wir irgendwie in uns haben oder an uns haben. Nun haben wir uns also mit diesen Aufgaben beschäftigt, uns mit unseren Gaben, die uns helfen, ja, zu evangelisieren. Und das ist auch gut so, sich einfach mal ein bisschen bewusster das zu machen. Wir dürfen aber nicht aus dem Blick verlieren, warum wir das alles eigentlich machen. Machen wir das der Aufgabe willen, die uns Gott gegeben hat? Oder machen wir das wegen unserer Gaben, die wir geschenkt bekommen haben, um sie einfach mal einzusetzen? Es ist kein Problem, sich mit seinem Stil zu beschäftigen, mit seinen Talenten, mit seinen Gaben und sie auch mal richtig auszuprobieren und ein bisschen zu entwickeln. Aber es darf nicht vergessen, wozu wir das eigentlich machen. Es kommt nämlich auf die Menschen an. Wir vertiefen das Thema über mehrere Wochen. Also wir haben ja 7 Wochen. Wir lernen, welcher Evangelisation am besten zu mir passt. Und wenn ich weiß, dann kann ich einfach auf die Menschheit losgelassen werden und dann schnappe ich mir den nächstbesten und ja, irgendwann schnappt die Falle zu und dann muss er mein Evangelium, was ich ihm verkünde, also das Evangelium von Jesus Christus natürlich, muss er sich dann anhören. Der Fokus liegt so gesehen auf Evangelisation als ja so eine Art Strategiekonzept. Aber das Eigentliche wird aus den Augen verloren. Es geht nämlich um den Menschen. Menschen, die einen Namen haben. Menschen, mit denen wir vielleicht auch eine enge Beziehung haben. Mit denen wir befreundet sind. Wenn man sich einfach in diesem Thema vertieft, dann verliert man vielleicht diesen Blick dafür, um wen es hier geht. Dann wird mehr darüber nachgedacht, welche Strategie man verfolgt. Und dann wird der Mensch ja zu so einer Art Bekehrungsobjekt. Und daher ist es mal ganz gut, sich ein bisschen jetzt so in dieser Predigtreihe da auch einen Schwerpunkt zu legen, um zu sagen, hey, wir haben es mit Menschen zu tun. Und um die geht es, die wollen wir erreichen. Das ist das Thema. Für Menschen wollen wir da sein. Und da sind wir auch bei unserem heutigen Thema, es geht um Menschen. Luis, du kannst einmal weitermachen. Wir investieren in Menschen, damit sie von Jesus hören und durch ihn gerettet werden. Wenn wir hier von investieren reden, dann meine ich das nicht, wie vielleicht so in der Finanzwelt so ein bisschen die Rede ist, da gibt man ja etwas, um etwas anzuhäufen und im besten Fall wieder viel zurückzubekommen. Also der Gedanke, was bringt mir am meisten? Wie komme ich an ein Ziel? Und genau dieser Gedanke ist eigentlich bei einer Beziehung total fehl am Platz, wenn es um Menschen geht. Es geht hier um Beziehung zu Menschen, Menschen, mit denen ich befreundet bin. Es wird also nicht um Vermögen oder in Vermögen oder in irgendwelche Konditionen investiert, sondern in Beziehung, in lebende Menschen. Und in Beziehung zu investieren heißt erstens investieren ohne Agenda und zweitens investieren ohne Vorbehalte. Ein paar Gedanken zum ersten Punkt, investieren ohne Agenda. Damit ist gemeint, dass ich keine Agenda im Hintergrund habe. Ich habe nicht irgendwie eine Strategie, die ich wirklich im Detail verfolge, die mir hilft, an meine eigenen Ziele irgendwie zu kommen. Also so eine Art Zweckgemeinschaft oder Zweckbeziehung. Im Sinne, ich habe eine Beziehung mit dir, damit ich zu diesem Ziel überhaupt erst komme. Natürlich ist es uns allen ein Anliegen, dass Menschen irgendwie von Jesus hören. Vor allem unsere Freunde, mit denen wir fest befreundet sind, eine enge Beziehung haben. Aber manchmal ist da diese Schwierigkeit, dass wir so was Verstecktes im Hintergrund laufen haben. Ich pflege jetzt eine Beziehung zu dir, damit ich irgendwie was erreiche. Oder dass ich einfach meine Aufgabe als Christ wahrnehme und diesem Gebot Jesu nachkomme. Also wir stecken in so einer Art Spannung. Es ist ein Anliegen einerseits, dass wir investieren, aber das auch, ja, also in die Beziehung investieren, damit irgendwie unsere Freunde zum Glauben kommen. Andererseits ist diese Spannung dafür, wird plötzlich diese Aufgabe zu meiner Strategie? Geht es mir eigentlich jetzt mehr um die Aufgabe und nicht um den Menschen? Und ich glaube, dass diese Vorwürfe, die wir uns manchmal auch anhören als Christen, so ein Wahrheitsgehalt haben. Du willst mich doch nur eigentlich bekehren. Das tun wir natürlich nicht im Bösen. Wir sehen das Gute ja in dem Evangelium. Wisst ihr, bei dem Ganzen geht es nicht um diese ganzen verschiedenen methodischen Schritte, die man gehen kann oder muss, damit sich jemand bekehrt. Es geht eigentlich um unser Herz. Wo liegt das Interesse? Haben wir ein echtes Interesse an dem Menschen, von dem wir möchten, dass er Jesus kennenlernt? Und das spüren natürlich auch die Leute. Wenn ich kein Interesse an ihrer Person zeige, dann werden sie sich bei uns als, ja, wirklich als Objekt fühlen, an dem so einfache Methodenschritte angewandt werden, so ein kleines Versuchsobjekt vielleicht. Fällt mir noch gerade was ein? Muss ich noch machen? Ich habe eine E-Mail bekommen vom Bildungszentrum in Elstal. Die machen nämlich gerade eine statistische Erhebung. Wie sehen Gottesdienstbesucher während einer Predigt aus? Und dann. So, also ihr dürft jetzt nicht lachen, ihr müsst jetzt so, als würde ich eine Predigt halten. Okay? So. Die brauchen nämlich ein paar Fotos, um das so ein bisschen zu analysieren, um zu gucken, sind die eher einschläfernd morgens oder ich komme auch nochmal hier hin. Und da mache ich auch nochmal ein paar Fotos. Danke. Das werde ich dann nach Elstal schicken. Oh ja, Monika. So, das ist jetzt, das wird ein bisschen schwierig. Ja, ob das der Realität entspricht? Noch ein anderes. Ja. Das geht nicht, das Beamerlicht strahlt leider in die Linse. So, Monika war gerade eingeschlafen. Gut, okay, ihr habt gemerkt, das war ein kleiner Gag. Das war nicht so ganz ernst gemeint. Genau. Was soll das verdeutlichen? Ich habe jetzt einfach mal Fotos von euch gemacht. Einfach so. Ich habe einen Grund gehabt. Das Bildungszentrum in Elstal möchte irgendwie eine Statistik machen. Wie sehen Menschen im Gottesdienst aus morgens um, später haben wir es, kurz vor 11? Wie habt ihr euch gefühlt? Gut, war ein bisschen belustigend, okay. Aber wenn ich jetzt ein ganz Fremder wäre und hier reinkomme, einfach Fotos mache und sage, gut, das ist hier für eine Zeitung oder für eine Statistik. Wie hättet ihr euch gefühlt? Vielleicht so ein bisschen wie ein einfaches Objekt, das einfach gerade mal da ist und weil du da bist, wird ein Foto von dir gemacht und letztendlich hast du gar keinen Einfluss darauf mehr, was mit diesem Foto passiert und ja, man ist dann einfach irgendwie, man hat da überhaupt gar keinen Bezug dazu. Also ich würde da so denken, was will der eigentlich, der Typ von mir? Was habe ich mit dem Bildungszentrum noch zu tun? Was wollen die mit meinem Foto anstellen? Was machen sie überhaupt damit? Also ich habe da überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Also der Typ hat vielleicht auch gar kein Interesse an mir, sondern eigentlich nur an diesem Ausschnitt von kurz vor 11 im Gottesdienst. Ja, das auch. Wobei, wenn mehr als 7 Personen auf dem Foto sind, dann gilt das, glaube ich, nicht, oder? Das Recht aufs eigene Bild? Ja. Ja, Harald, ich gebe es auch nicht weiter. Das sollte nur ein Beispiel sein. Wenn nun eine Person merkt, dass es doch nicht um sie geht, dann ist das Verhalten natürlich auch gleich anders. Bleiben wir vielleicht nochmal beim Beispiel, beim Foto machen und drücken das mal ein bisschen positiver aus. Wenn ich auf einer Freizeit bin mit mehreren Leuten und da vielleicht eine oder zwei Wochen mit denen Zeit verbringe und da irgendwie was wächst, eine Beziehung, eine Freundschaft. Und am Schluss müssen wir uns verabschieden und dann sagt der eine, hey, es war eine tolle Zeit mit dir, wir hatten viel Spaß und wahrscheinlich werden wir uns nie wiedersehen. Du wohnst in Hannover, ich wohne in Ingolstadt. Das war's wahrscheinlich. Kann ich vielleicht ein Foto von dir machen? Ich glaube, keiner von denen würde jetzt sagen, nein, von mir kannst du kein Foto machen, ich will das nicht. Die werden sagen, okay, ja, irgendwie als Erinnerung, dir liegt was an mir. Die würden ein Foto machen lassen von sich. Und vielleicht auch die Leute, die immer die schlimmsten Grimassen auf dem Foto ziehen, die werden vielleicht mal ganz brav dastehen und ein tolles Foto von sich machen lassen. Damit man einfach in Erinnerung bleibt bei dem anderen. Was für eine tolle Zeit man hat. Was für eine Beziehung in dieser Freizeit gewachsen ist. Um das nochmal irgendwie für die Zukunft irgendwie als Bild festzuhalten. Ohne Agenda in Menschen investieren. Und die Leute merken das. Sie haben so etwas wie so eine Art Radar, dass sie sagen, da geht es doch vielleicht gar nicht um mich, da geht es vielleicht eher um eine Sache. Der will doch nur etwas an den Mann oder an die Frau bringen oder der will etwas von mir haben. Insgesamt ist das nun diese Spannung, die wir oft haben, weil wir den inneren Wunsch haben, meine Freunde sollen Jesus kennenlernen. Und wenn nun dieses Verhältnis kippt, dann zu einer, ja, ich kann nur noch von Jesus reden, weil er mir diese Aufgabe gestellt hat, dann ist das eigentlich eher ein Negativbeispiel für einen Christen. Und damit dieses Verhältnis nicht kippt, gibt es eine kleine Zutat und die heißt Liebe. Liebe hat nämlich immer den Menschen im Blick. Ich schaue von mir weg, was ich will. Ich habe also keine Strategie, die ich irgendwie verfolge. Ich wende nicht einfach strategisch Methoden an. Und mein Gegenüber, mein Freund, der ist nicht einfach ein Objekt, sondern ich habe ihn lieb. Er ist wirklich mein Freund. Also wir haben es mit Menschen zu tun. Und ein Mensch hat auch immer den Drang, geliebt zu werden. Und wir Christen können das so machen. Wir können die Liebe weitergeben. Und wenn wir diese Liebe nun geben, dann heißt das investieren. Investierende Evangelisation. Ich verschenke mich. Ich frage nicht nach dem, was ich bekommen könnte, sondern ich frage mich, was habe ich und kann es dem anderen geben? Nun kommen wir zum zweiten Punkt, das ist investieren ohne Vorbehalte. Verschenken ohne Vorbehalte. Damit ist gemeint, sich nicht zurückzuhalten oder etwas vorenthalten. Ich verheimliche nichts von meiner Familie, meinen Freunden, vielleicht meinen Mitschülern, meinen Arbeitskollegen oder Nachbarn. Wir haben viele Beziehungen, in denen wir stehen. Die sind mal enger und mal ein bisschen nicht so eng. Aber egal wie das Verhältnis ist, investieren ohne Vorbehalte, verschenken, heißt, dass ich nicht einfach so ein bisschen der anderen Person entgegenkomme. Ich frage mich nicht, was für Optionen ich habe. Habe ich jetzt gerade Lust darauf? Will ich das wirklich? Oder will ich das lieber nicht? Investieren ohne Vorbehalte heißt, positiv ausgedrückt, ich halte nichts vor. Oder ich halte mir niemanden auf Abstand, sondern ich lasse jemanden wirklich an mich heran. Wenn wir hier also von investieren reden, dann müssen wir das auch wollen. Das ist keine gelegentliche Option oder eine Ergänzung, die man irgendwann mal machen könnte. Es ist das, worauf es ankommt, damit der andere Mensch als Person auch wahrgenommen wird und so sich auch von Gott wahrnehmen lässt. Gott ist an mir interessiert. Wenn wir Christen sagen, ich bin an dir interessiert, dann nehmen sie auch Gott wahr als einen Interessierten. Wenn man also über den Begriff Evangelisation nachsinnt, dann ist das ein sehr wichtiger Aspekt. Gott will Menschen retten und ist an den Menschen interessiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Christen sich das eher als eine Option frei halten, die bei Gelegenheit mal ganz nett ist. Aber eigentlich würden sie das anderen überlassen. Andere, bei denen wir denken, die könnten das vielleicht besser. Oder sie haben den schöneren Stil dafür. Und deswegen sollen diese Leute das doch machen, nicht ich. Ich bin vielleicht der konfrontative Stil, würde vielleicht einer sagen. Ich knalle es halt den Leuten einfach vor den Latz. Ist halt so. Und wisst ihr, dass das gar nichts eigentlich mit diesem Stil zu tun hat, sondern eigentlich wieder mit dem Herzen zu tun hat? Auch ein konfrontativer Mensch muss zuallererst die Person sehen und sagen, hey, du bist mir wichtig und genau weil du wichtig bist, nehme ich alles, was Gott in mir hineingelegt hat und das möchte ich dir auch geben. Ich möchte es dir geben, ohne etwas davon zurückzuhalten, ohne dass ich mich selber zurückhalte. Hab schon wieder was mitgebracht. Schokolade. Lecker. Also ich bin ja nicht so der Schokoladentyp eigentlich. Eher so Nüsse, Chips. Aber die haben eine Milchfüllung. Und Milchfüllung, das mag ich gerne. Hab mir dann heute Morgen auch überlegt, gebe ich euch was ab? Sind aber, ja, wird nicht für alle reichen. Deswegen, damit keiner zu kurz kommt, lasse ich das doch bei mir. Also wenn jemand möchte, den Mut hat, nach vorne zu kommen, könnte er natürlich. Gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass welche so den Mut haben, hier nach vorne zu kommen. Ich dachte, das wäre euch unangenehm. Ja, Wolfgang, Lukas, ihr seid nach vorne gekommen. Ihr fühlt euch wahrscheinlich ein bisschen veräppelt. Hm? Manchmal haben wir das Gefühl, wenn es darum geht, in eine Beziehung zu investieren, dann hätten wir viele Möglichkeiten. Heute fühle ich mich gut und deswegen kann ich heute alles geben. Und beim anderen Mal, da habe ich vielleicht nicht so viel Lust. Ich fühle mich nicht so danach. Und dann behalte ich etwas für mich. Wie zum Beispiel Schokolade. Es reicht ja nicht. Oder vielleicht im Alltag, wenn man auf Leute zugehen sollte, aber man fühlt sich schlapp. Ich habe ja keine Energie. In diesem Moment habe ich vielleicht auch keine Kapazität. Ich bin im Stress und muss weitergehen. Und wenn wir so denken, wen haben wir da in den Augen? Mich selbst. Ich habe mich selbst im Blick. denken in erster Linie an uns selbst. Aber wenn wir uns mal die Bibel anschauen, dann läuft es immer darauf hin, dass wir nicht auf uns schauen, sondern auf Gott und auf unsere Mitmenschen. Da haben wir zum Beispiel das Doppelgebot der Liebe, welches in Matthäus 22 steht. Da ist ein Schriftgelehrter und der fragt bei Jesus nach, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das Zentrum dieser Stelle ist Liebe. Es ist die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Und keiner kann mir erzählen, dass die Liebe eine gelegentliche Option ist, die man sich mal aussuchen kann. Eine Möglichkeit unter vielen. Liebe ist nichts, was ich einfach an- oder ausschalten könnte. Liebe ist der Grund, warum es überhaupt diese Rettungsaktionen gibt von Gott. Liebe ist der Grund, warum Gott uns diesen Auftrag gibt, andere Menschen das Evangelium zu verkünden, von Jesus zu reden. Liebe deinen Nächsten ist, investiere dich ganz und gehe auf Leute zu. Ich gehe einfach auf Leute zu und gebe das, was ich habe. So, das, was die Leute gerade brauchen, das gebe ich denen. Ich verschenke mich also. Egal welchen Punkt wir uns jetzt nun angeschaut haben, investieren ohne Agenda oder investieren ohne Vorbehalte. Beide haben das gleiche Problem. Ich halte mir die Leute auf Distanz, weil ich auf mich selber schaue. Es geht dabei um mich und nicht um die anderen. Es geht dabei nicht um die Methode eigentlich, die wir anwenden. Es ist nicht nur dieser Vorschlaghammer oder das Megafon, das die Leute auf Distanz hält. Ich glaube, das, was die Leute wirklich auf Distanz hält, weil sie einen Abstand zu uns haben, ist primär das, wie wir ticken. Geht es primär um mich oder geht es in erster Linie um jemand anderen? Liebe gibt sich ganz und nicht einfach nur so ein bisschen oder mal gelegentlich. Ja, Herr Pastor, das ist ja schön und gut, wie du von dieser Liebe sprichst. Aber wo bekomme ich diese Liebe überhaupt her, dass ich meinen Mitmenschen so liebe, wie du gerade beschreibst? Im Lukas-Evangelium steht eine kleine Geschichte, Lukas 7, 36 bis 50, ist eine längere Geschichte. Und zwar, Jesus ist zu Gast beim Pharisäer, der heißt Simon, und da kam dann eine Frau rein und hat einfach angefangen, Jesus die Füße zu salben und mit ihren Tränen zu waschen. Sie hatte sonst nichts anderes. Dann hat sie mit ihren Haaren seine Füße getrocknet, weil sie auch kein Tuch hatte. Und danach hat sie ihm sogar die Füße geküsst. Und dieser Pharisäer war sehr erschrocken, weil er wusste, dass diese Frau so eine richtige Sünderin ist, also so ganz abwärts vom Schuss. Und Jesus hat das bemerkt. Und ich lese jetzt mal ab Vers 40 vor. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hat zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und dann sagt Jesus noch weiter zu Simon, dass das, was er alles eigentlich nicht getan hat, was diese Frau eigentlich eher getan hat, also Simon hat nicht ansatzweise das getan, was die Frau getan hat. Und dann kommt Jesus zu dem Hammervers 47, der beschreibt, warum die Frau so viel Liebe Jesus überhaupt entgegenbringen kann. Weil ihr viel vergeben worden ist, kann sie viel lieben. Im Umkehrschluss sagt Jesus noch dazu, dass derjenige, dem nicht so viel vergeben worden ist, nicht so viel lieben kann. Was kann das für uns bedeuten? Also wie komme ich an diese Liebe überhaupt heran? Wenn du Christ geworden bist, dann hat dir Gott die Augen geöffnet. Die Augen geöffnet für deine Sünden. Du hast sie erkannt, du hast diese Botschaft von Jesus Christus angenommen, dass du gerettet bist und dass dir vergeben worden ist. Dir wurde vergeben. Und das ist das, was die Liebe erzeugt. Und wenn ich mir vorstelle, was geschehen musste, damit das alles passiert, damit mir vergeben worden ist, dann macht mich das so betroffen, dass das nochmal so ein Anzünder ist. Das schürt das Feuer im Grunde genommen der Liebe. Jesus musste ans Kreuz gehen, damit dir vergeben worden ist. Er musste sterben. Dieses Gefühl der Liebe kann natürlich mit der Zeit auch wieder ein bisschen kleiner werden. Und genau dann ist es vielleicht wichtig, sich seiner Geschichte mit Gott bewusst zu werden. Und nochmal sich klar machen, was Jesus auf sich genommen hat, sodass ich nun bei Gott sein darf. Und wenn wir uns das auch in solchen Situationen bewusst machen, indem wir denken, jetzt habe ich nicht so viel Lust, kein Bock. Genau dann wird die Flamme der Liebe wieder größer. Wenn wir uns bewusst machen, was hat Gott eigentlich an mir getan? Was musste Gott, was musste Jesus auf sich nehmen, damit das überhaupt passiert? Und dann wird die Liebe groß. Dann sehen wir den Menschen. Und dann evangelisieren wir auch. Das ist dann eine wirkliche Beziehung, die den Menschen im Blick hat und nicht einfach diese Aufgabe, die Jesus uns damals gegeben hat oder eine Methode, ein Stil, den wir irgendwie erkannt haben in uns. Das ist dann eine wirkliche Beziehung, in der man sich nicht zurückhält. So können wir es dann schaffen, dem anderen in Liebe wirklich zu begegnen. Das ist dann eine wahre Beziehung. So investiert man und so evangelisiert man. Amen.